Ja, liebe Geschwister, wir gehen weiter in unsere Bibelstunde, 1. Samuel 20. Ich begrüße auch alle im Livestream. Wir haben heute ein besonderes Thema: David auf der Flucht vor dem hasserfüllten König. Aber ehe wir beginnen, lasst uns aufstehen und wir beten. Herr unser Gott, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie du ja deinen Menschen, den König nach deinem Herzen auserwählt hast, was er alles erleben musste, was er ertragen musste, damit er auch daraus lernt. Du formst ihn darin. Ja, Herr, er hat einen schweren Start gehabt, aber du hast aus ihm einen König gemacht, der dir gesungen hat, auf dessen Thron du dein Nachkommen gesetzt hast. Und heute wollen wir das betrachten und erkennen, wie ein Mensch geformt wird, der nach deinem Herzen ist. Segne uns dabei und dir sei Dank und Ehre. Amen. Ja, wie gesagt, Samuel oder David war ja geflüchtet zu Samuel, nachdem Saul einen Spieß auf ihm geworfen hatte. Und auch dahin sendet er drei Trupps, die David holen sollen, damit er ihn umbringen kann. Letztendlich geht er selber hin, aber Gott nimmt alle diese drei Trupps und Saul selbst gefangen in seinem Geist. Und sie müssen praktisch das tun, was sie gar nicht bereit waren zu tun, wofür sie gar nicht hingegangen sind. Aber Gott macht interessante Dinge. Und Saul bleibt dort einen ganzen Tag und die ganze Nacht. Und dann wird uns berichtet, dass in dieser Zeit, so beginnt der Kapitel 20, in dieser Zeit, wo Saul eigentlich, ja, nicht kampffähig da ist, nicht verfolgen kann. In dieser Zeit flieht David zu Jonathan und dann ist die Begegnung da. Ich lese mal 1. Samuel, Kapitel 20, ab Vers 1. David aber floh von Najoth bei Rama und kam und redete mit Jonathan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Es sind drei sehr direkte Fragen. Es scheint so, David hat hier keine lange Einleitungsworte gebraucht. Er stellt drei brennende Fragen. Er sagt: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor deinem Vater oder wo habe ich mich versündigt, denn er trachtet nach meinem Leben? Antworten hat er nicht darauf und es scheint auch, dass Jonathan keine Antwort darauf hat. Denn das, was Jonathan dann weiter gleich sagen wird, scheint so, als würde Jonathan überhaupt nicht eingeweiht sein in dem Ganzen. Aus den Kapiteln davor sehen wir aber, dass er das gesehen hat, wie und er hatte ja ihm das einmal auch geregelt zwischen Saul und David und ihm zu ihm gebracht. Jetzt aber, ich lese den zweiten Vers, dann sehen wir, er aber sprach zu ihm: Das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er in meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollte denn mein Vater dies von mir verbergen? Es ist nichts daran. Ist Jonathan so naiv oder ist Jonathan eine sehr loyale Person zu seinem Vater, zum König? Ist er so ein gutmütiger Mensch, der an das Gute festhält und glaubt? Es kann nicht sein. Hier gibt es keinen Grund von König, von Saul, dass David getötet sollte werden. Es ist doch geklärt, es ist doch gut gemacht. Warum sollte es sein? Und er will daran festhalten und glauben, da ist nichts dran. Aber er ist kein Fanat. Jetzt spricht David und wir werden sehen, wie die Einstellung oder die Antwort von Jonathan danach kommt. In Vers 3 lesen wir dann, und David fuhr fort und schwor: Dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr diese deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Hier steht geschrieben, dass er mit einem Schwur, das ist hier wahrscheinlich gemeint, und wahrlich, so wahr der Herr lebt, das ist dann so wie der Schwur, und er sagt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Und er hat recht. Und an dieser Stelle, da Jonathan eigentlich in der Zerreißprobe steht die ganze Zeit, er steht zwischen seinem Vater, dem König, und zwischen seinem besten Freund, an dem er seine Seele verloren hat, den er liebt wie seine Seele, so wird das auch später noch stehen. Und jetzt steht er dazwischen und muss vermitteln oder besser noch gesagt eine Lösung finden, wie es einmal ihm gelungen ist, diesen Todesangriff, man darf hier nicht sagen Streit, David hat mit ihm keinen Streit gehabt, diesen Todesangriff, den einseitigen von Sauls Seite, irgendwie versuchen abzuwenden. In diesem Fall aber will er versuchen, es herauszufinden. Ist das wirklich so schlimm, wie David es gerade ihm geschildert hat? Und dann diese Freundschaft zwischen diesen beiden jungen Männern, die wird jetzt gleich zum Vorschein kommen. Und ich möchte, dass wir sie auch als ein Vorbild für uns nehmen. Deshalb lasst uns sehr aufmerksam beachten, wie sie miteinander reden, wie sie aufeinander hören und wie sie bereit sind zu helfen. Jonathan aber sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und David sprach zu Jonathan. Also er stellt sich offen, das, was er davor gesagt hat, so dachte er, nachdem David aber gesagt hat, ich schwöre bei Gott, da ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Und dann sagt er, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und dann sagt David zu Jonathan, Jahwe hat einen Plan. Er weiß, was passieren wird, weil am nächsten Tag ein Fest sein wird. Siehe, morgen ist Neumond. So sollte ich eigentlich mit dir zum König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge, bis der Abend des dritten Tages. Sollte mich dein Vater etwas vermissen, so sprich. Und jetzt sagt er Jonathan, was er denn in diesem Fall sagen sollte. David bat mich sehr, nach Bethlehem in seine Stadt eilen zu dürfen, weil dort das jährliche Opfer stattfindet für die ganze Familie. Sagt er, es ist gut, so bedeutet das Frieden für deinen Knecht. Wird er aber sehr zornig, so wisse, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Dann aber erweise Gnade gegen deinen Knecht. Denn du hast, jetzt hört mal zu, was er sagt, auf was er sich jetzt stützt. Denn du hast mich, deinen Knecht, in einen Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. Wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan bringt ihm einen ganzen Plan. Er sagt bei Neumond, ich werde später dazu was lesen, wenn wir nochmal zu diesem Wort kommen. Und er sagt, da muss ich unbedingt dabei sein. Das war ein Festtag, ein Dankesfest, wo man zusammen aß und er sollte dabei sein. Das war so Pflicht und er wusste das. Und wenn er nicht da sein wird, dann wird der König wahrscheinlich danach fragen, wo ist denn David? David war so hoch gestiegen oder gestellt, dass er beim König am Tisch saß mit dem Hauptfeldherr Abner, das wird dann später gemeldet sein. Und wenn er nicht dabei ist, wird der König wohl fragen. Und David weiß, wir merken das bei diesem Ganzen, was er schildert, dass er ganz genau weiß, wie Saul reagieren wird. Wird Saul sagen, ist gut so, okay, dann hat sich alles gelegt. Wenn er aber, wie er hier sagt, wird er aber sehr zornig, so wisse, es ist Böses beschlossen. Und jetzt erinnert er Jonathan. Er sagt, hör mal, Jonathan, wir haben mit dir, im Grunde hat Jonathan es ja mit ihm gemacht, als David den Goliath geschlagen hat. Und Saul mit David spricht und danach, wo das Gespräch zu Ende ist, kommt Jonathan dazu und er gibt ja ihm seine Kampfkleider, schließt ein Bund mit ihm und an diesen Bund erinnert er ihm und sagt, denn du hast mich, deinen Knecht, in einen Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. Er sagt, hör mal, wir sind mit dir gebunden durch ein gegenseitiges Versprechen. Das hast du, wie er sagt, du hast das gemacht, ich bin eingewilligt. Und deshalb sagt er so, ich stehe ganz zu deiner Verfügung. Habe ich Schuld auf mich geladen, dann bring mich nicht zu deinem Vater, dann töte mich aufgrund der Schuld, die an mich ist. Und was sagt jetzt Jonathan? Vers 9. Und Jonathan sprach, das sei ferne von dir. Wenn ich sicher weiß, dass es bei meinem Vater beschlossene Sache ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht berichten? David aber sprach zu Jonathan, wenn mir nur jemand berichten würde, ob dein Vater dir eine harte Antwort gibt. Und diese sozusagen Bitte, das ist eine Bitte, die verbunden ist, dann weiß ich, wie ich weiter handeln soll. Ob ich fliehen muss, ob ich hier verschwinden muss, dann ist eine Gefahr da und er muss wissen, um rechtzeitig zu entgehen dieser Gefahr. Und jetzt sagt wieder Jonathan, der bringt eine Lösung. Er sagt zu David, komm, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Also Jonathan hat blitzschnell einen Vorschlag, wie er ganz praktisch diese Lösung, diese Bitte, wenn mir nur jemand berichten würde, ob der Vater dir eine harte Antwort gibt, darauf hat er eine komplette Lösung. Und das lesen wir dann. Sie gehen aufs Feld. Und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen meinen Vater herausforsche und siehe, er ist David wohlgesonnen und ich dann nicht zu dir hinsende und es von deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich es dir auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken. Er sagt hier eins, wenn ich unehrlich bin, ich erfahre was und sage nicht, dann tue der Herr mir. In diesem Fall ruft er den Namen Gottes dazu als Zeuge und sagt, ja, dann soll der Herr mich dafür strafen, dass ich nicht zu dir gestanden bin. Aber sollte ich erfahren, dass mein Vater Böses im Schilde führt, dann werde ich dir das offenbaren und ich werde dich wegschicken, damit du im Frieden hinziehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Also wir sehen hier, dass Jonathan komplett und ganz die Verantwortung auf sich nimmt, die Lösung zum Wohl von David zu entscheiden. Er sagt, wenn ich erfahre, dass Saul Böses, der Vater Saul, im Grunde ist es ja auch der Schwiegervater von David, wir haben es ja noch im Gedächtnis. Und er wird dann ihm unbedingt sagen, und ich werde dich sogar wegschicken, damit du in Frieden hinziehen kannst. Und dann kommt ein Satz, ein Gedanken dazu, der Herr sei mit dir. wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und hier ist, er sei mit dir, könnten wir sagen, eine, welche Form ist das? Die beständig bleibt, ja? Und über den Vater sagt er, wie Gott der Herr mit meinem Vater gewesen ist. Dass er die letzte Zeit nicht mehr mit ihm ist, kommt jetzt auch zum Ausdruck. Denn das, was Saul die letzte Zeit tut, kann man ja in keinem Fall nicht zusammenbringen, dass der Herr mit ihm ist. Und das bringt Jonathan hier auch zur Kenntnis oder zum Ausdruck. Und jetzt denkt Jonathan weiter. Er sieht schon, wie das ausgehen wird. Und er macht sich Sorgen, was wird denn sein, wenn sein Vater so handeln wird? Ich glaube, Jonathan wird das jetzt immer mehr klar. Höchstwahrscheinlich wird der Vater negativ reagieren, böse reagieren. Und dann ist das Problem in der Welt gesetzt. David muss weg. Und er weiß aber, dass David der Gesalbte ist. Er weiß, dass der Geist Gottes von seinem Vater gewichen ist und dass der böse Geist ihn plagt. Er weiß das alles. Und jetzt kommt in Vers 14, wo er dann sagt, und er zeige die Gnade des Herrn nicht nur solange ich lebe und nicht nur an mir, sondern damit ich nicht sterbe, sondern erziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. Also das ist eine Sicht. Es scheint so, Jonathan hat sehr klar schon gesehen, was auf sie zukommt, auf die Familie Sauls zukommt und auf ihm auch. Und er sagt hier, entziehe deine Gnade nicht. Und er sagt hier, okay, wir haben einen Bund geschlossen, nicht nur solange ich lebe und nicht nur mir, er sorgt sich um das Weitere, weil das war ja so üblich. Wenn ein König abgesetzt wird und ein anderer kommt, damit es nicht Rebellion gibt und nicht Opposition gibt, das ist ein weiches Wort dafür, ja, wird das Königshaus ja ein bisschen ausgerottet. Und daran denkt er und sagt, ich bitte dich, dass du das nicht machst. Ja? Und der Herr segne dich und so weiter. Und dann steht in 16 geschrieben, so schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids und sprach, der Herr fördere es von der Hand der Feinde Davids. Was sagt er damit? Also da musste ich erst mal ein bisschen denken. Der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Hat jemand einen Gedanke? Im Zusammenhang, was er gerade gesagt hat. Das kann man nur im Zusammenhang nehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt recht habe. Der Herr fordere es von den Feinden Davids, dass dieser Bund eingehalten wird. Kann das so sein? So lassen wir es stehen. Denkt mal nach, wenn jemand einen anderen Gedanken hat, dürft ihr gerne äußern. Und Jonathan ließ David nochmals bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Wir sehen hier ist eine Freundschaft, die mit innigster Liebe verbunden ist und sie stehen füreinander, obwohl Jonathan sich praktisch zum Feind bei seinem Vater und beim König gemacht hat. Er steht für das Rechte und Gerechte und schließt einen Bund, sagt David zu, dass er alles dazu wird, dass er gehen darf, dass er diese Verfolgung entgehen soll, den Tod. Und von daher können wir nur sehen, welchen edlen Charakter Jonathan hat. David auch. Denn David, wir werden in der ganzen Geschichte nicht sehen, dass David sich irgendwann gegen seinen Mörder stellt. Ich glaube, wir können Saul als Mörder bezeichnen in diesem Fall, denn er trachtet nach seinem Leben die ganze Zeit. Es wird 10 Jahre so dauern. Diese Verfolgung Davids wird 10 Jahre dauern. Und dann kommt dies. Und jetzt kommt der Rettungsplan, den praktischen von Jonathan für seinen geliebten Freund David. Und er sagt, Jonathan sprach zu David, morgen ist Neumond, da wird man dich vermissen, denn dein Sitz bleibt leer. Am dritten Tag aber komm rasch herab und begib dich an dem Ort. Hier beschreibt er alles, was er machen wird. Er sagt hier, ich werde mit einem Burschen rausgehen, werde schießen. Und wenn ich dies sage, dann hat es eine Bedeutung und die zweite Bedeutung, die lesen wir uns. Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage, gehe, siehe, die Pfeile liegen jenseits von dir, so geh, denn dann sendet dich der Herr fort. Abhängig von dem, wie der Vater sich äußern wird. Ja? David wird da versteckt sein, hinter einem Stein. Er wird mit dem Burschen rausgehen. Der Bursche weiß nichts von dem Ganzen. Und er wird 3 Pfeile abschießen und wird dann dem Burschen sagen, oder die Pfeile sind vor dir oder die sind hinter dir. Die Bedeutung hat er David erklärt, welche was ist. Wenn sie sagen, die sind vor dir, dann heißt weggehen. Und das habe ich jetzt gerade gelesen. Und jetzt sagt Jonathan noch eine Sache, die wahrscheinlich sehr wichtig ist für sein Leben und für seine Sicherheit, so wie auch für David. Von dem aber, was wir geredet haben, ich und du, siehe, davon ist der Herr Zeuge zwischen mir und dir ewiglich. So verbarg sich David auf dem Feld. Das waren die Verse 23, 24. Sie können nicht öffentlich dies alles durchziehen. Denn Saul, wir werden es in den nächsten paar Versen schon sehen, Saul hat keinen Halt überhaupt vor keinem, auch nicht vor seinem Sohn. Er hatte jedes Mal seine Tochter Michal unter Druck gesetzt, weil sie David entfliehen ließ. Er wird auch vor seinem Sohn Jonathan keinen Halt machen. Und ab jetzt wird uns beschrieben, wie jetzt Saul reagiert. Es ist im Vers 24 steht dann weiter. Ja, als aber der Neumond kam, setzte sich der König zum Mahl, um zu essen. Was ist das für ein Neumond? Wer weiß es? Kann jemand sagen? Das ist ein Fest. Ich lese aus 4. Mose 10, Vers 10. Aber an euren Freudentagen, es sei an euren Festen oder an euren Neumonden, sollt ihr in die Trompeten stoßen über eure Brandopfer und euren Dankopfer, dass euer von eurem Gott gedacht werde. Ich, der Herr, bin euer Gott. Jetzt nehmen wir diese Aussage zu dem, was gleich passieren wird, dass an diesem Tag, wo Saul sich zu diesem Fest hinsetzt, da müssen seine Große sein, David muss dabei sein und er hat einen Mordplan. Aber wofür sollten die Feste sein? Das sollten Freudentage sein, ja, Feste, Neumonde diese. Dann sollte in die Trompete gestoßen werden über die Brandopfer, über die Dankesopfer. Aus einem Anlass, dass euer von eurem Gott gedacht werde. Also, dass Gott an euch denkt. Und noch was, ich, der Herr, bin euer Gott. Das ist, wisst ihr, das ist eine Zusage, das ist wie so ein Stempel. Ich, der Herr, bin euer Gott. Das heißt, ich stehe für euch da. Ich stehe über euch da. Ich bin euer Schutz. Ich bin alles für euch. Ich bin euer Gott. Nicht ich bin der schreckliche Gott, ich bin euer Gott. Eine Zusage. Das sollte ein Freudesmahl, ein Dankesmahl sein. Und jetzt merken wir gleich, was an diesem Mal passiert. 25 steht, und zwar saß der König in seinem gewohnten Platz an der Wand. Jonathan aber stand auf und Abner setzte sich neben Saul und Davids Platz blieb leer. Saul aber sagte an diesem Tag nichts, denn er dachte, es ist ein Zufall. Er ist nicht rein, gewiss ist er nicht rein. Es geschah aber am Tag nach dem Neumond, als Davids Platz wieder leer blieb, dass Saul seinen Sohn Jonathan fragte, warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Essen gekommen? Lass uns mal die Reihe nach schauen. Wo sitzt Saul? Er sitzt mit dem Rücken an die Wand. Der Saul ist so von Ängsten und Wahn getrieben, er setzt sich so hin, dass hinter ihm kein Mensch sein darf. Wir haben ja gelesen, den Speer hat er immer bei sich oder in der Hand. Er hatte den in der Hand sofort geschmissen. Jetzt wird das Gleiche wieder passieren. So, er ist ein Getriebener, voller Angst, voll Eifersucht, will alles ausräumen, was ihm irgendwie streitig könnte werden und sitzt an der Wand. Jonathan steht auf. Hat das eine Bedeutung? Wenn ein König reinkommt, dann steht man auf und zeigt die Ehre. Jonathan tut das. Und dann sehen wir, dass Abner setzte sich neben Saul. Und wahrscheinlich könnte es so sein, dass Saul und Abner auf einer Seite sitzen, Jonathan und David auf der anderen Seite am Tisch. Aber Davids Platz blieb ja leer. Und dann spricht der Saul, oder an diesem Tag sagt er nichts. Es war so, in Israel, ich denke, wir wissen ja das, dass wenn du unrein warst, dann könntest du oder solltest du alles in Ordnung bringen. Das konnte man in einem Tag machen. Mit Waschungen, Reinigungen, Kleiderwechsel und so weiter war das in einem Tag erledigt. Und am zweiten Tag durftest du dann am Ritual, am Fest teilnehmen. So, und als er am zweiten Tag nicht kommt, dann wird die Frage gestellt, warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Essen gekommen? Ist das ein Name? Heißt David so? Ist David nicht sein Schwiegersohn? Was bedeutet es, wenn man einen Menschen so nennt? Verachtung. Ist nicht mal wert, mit seinem eigenen Namen bezeichnet zu werden. Da steht schon Verachtung drin. Und jetzt sehen wir, dass Jonathan die Antwort gibt. David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Und er sagte, lass mich doch hingehen, denn wir halten ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so gib mir doch Urlaub, dass ich meine Brüder sehen kann. Darum ist er nicht an dem Tisch des Königs gekommen. Also er schmückt das ein bisschen mehr aus, als David das gesagt hat. Und dann wird das dem Saul so berichtet, warum David den zweiten Tag nacheinander nicht an diesem Festessen am Tische des Königs da ist. Und jetzt passiert was? Das, was David vermutet hatte. Da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und sprach zu ihm, du Missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wusste nicht, dass du der Sohn Isais erwählt hat, zu deiner Schande und zur Scham und Schande deiner Mutter? Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Und jetzt sehen wir die Befürchtungen Davids, die haben voll eingetroffen. Saul hat nicht nachgelassen, auch nicht abgelassen von dem Gedanken, David aus dem Weg zu räumen. Denn er sieht, dass David unter dem Segen Gottes ist und dass er im Grunde ihm ablösen mal wird. Und deshalb verhält er sich so. Und wir sehen, wie ungehalten Saul ist. Wer ist Jonathan? Als sein ältester Sohn wahrscheinlich. Er ist ein tapferer Mann. Er ist ein Held. Er ist sein Gehilfe, weil Jonathan hat selber gesagt, mein Vater macht nichts, was er nicht mit mir bespricht. Also er war sein engster Berater. Nur eins nicht. Das, was er mit David vorhat, das hat er mit ihm nicht getan. Hat ja auch seinen Grund gehabt. Und sonst war er praktisch die rechte Hand von Saul. Und jetzt nennt er ihn, du Missratener, widerspenstiger Sohn. Die anderen Übersetzungen sagen es noch schlimmer. Du Hurensohn, gibt es Übersetzungen. Ja? Und damit bringt er ihm praktisch die Schande und sogar im Grunde spricht er das so an, naja, dass seine Frau diesen Sohn von jemandem hat und so weiter. Also man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was dieser Mann in seinem Wahn hier macht. Und ich habe ja gesagt, dieses Essen war eigentlich ein Freudenessen, ein Dankesessen, das erinnern sollte, dass Gott mit ihnen ist, für sie da ist und dass er der Herr ist, ihr Gott. Also die beste Botschaft sollte eigentlich bei diesem Abend, bei diesem Essen in Erinnerung kommen, wie nahe uns Gott ist. Und ich würde mal so ein bisschen jetzt aufstellen, wo Saul schon immer in den wichtigsten Stellen immer wieder alle Schranken gebrochen hat. Als er auf Samuel warten sollte, hat er die Geduld verloren, hat selber Opfer gebracht, wonach er auch die Botschaft bekommen hat, weil du das getan hast, hat der Herr dich verworfen. Das war ja schon gewesen. Er hat immer wieder die Befehle Gottes gebrochen. Als David zu Samuel flieht, in Naioth, dann scheut er sich nicht, dahin zu gehen, wo der große Prophet ist, wo die Prophetenschule ist. Er ist auch da bereit, David da rauszuholen und zu töten. Jetzt an diesem Fest das Gleiche. Er scheut sich nicht an diesem Fest so eine Tat zu vollbringen oder bereit zu sein, es zu vollbringen. Das hätte er ja auch gemacht, wenn es gelungen wäre, weil seinen Sohn war er sogar bereit, hier zu töten. Später, ein Kapitel weiter, werden wir sehen, nach diesem ganzen Geschehen, was wir lesen werden, wird er zu dem Priester, den amtlichen Priester gehen, den Achimelech, da, wo die Bundeslade ist, auch da wird er eingreifen. Also Saul hat keinen Respekt für etwas Heiliges, Gutes, der bricht alles. Und so, die letzte wird sein, ich sage es jetzt einfach voraus, er wird seine Gebote und Gesetze selber brechen, wird zu der Totenbeschwörerin gehen. Und das wird auch das Letzte sein, nachdem er im Grunde fallen wird im Kampf. Was sagt Jonathan? Nachdem er sagt, ich so sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Diese Aussage, er ist ein Kind des Todes, das heißt, für ihn gibt es keine Chance. Das ist eine beschlossene Sache, dass wird vollbracht, egal was es kostet. Und Jonathan fragt dann zu ihm, spricht Saul und spricht zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Zwei Fragen, die Jonathan das Leben kosten könnten. Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Diese zwei Fragen hat er nicht ertragen und er war bereit, seinen Sohn, auf den er nur noch stolz sein konnte, er war auch ihm bereit zu durchbohren, so wie auch er David schon ein paar Mal versucht hatte. Und dann steht geschrieben, da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr. Er war, um sein Ziel zu erreichen, war er bereit, seinen Sohn zu töten und der würde auch noch weiter über Leichen gehen. In Vers 34 lesen wir dann, und Jonathan stand vom Tisch auf im glühenden Zorn. Und aß an jenem zweiten Tag des Neumondes keine Speise, denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn, ich denke David, beschimpft hatte. Ich denke nicht so, ich weiß es, weil das viele Übersetzungen direkt so sagen. Und hier ist wieder eine Charakterseite Jonathans kommt zum Vorschein. Er ist im glühenden Zorn, aber wir hören kein schlechtes Wort, dass er den Saul, der jetzt sogar ihn töten will, dass er ihm zurückschmettert in seinem Zorn. Saul kann sich in seinem Zorn überhaupt nicht halten. Der grenzenlos wahnsinnig. Jonathan ist im glühenden Zorn, steht auf, er handelt, aber er verdammt keinem, verflucht keinem, spricht nichts Böses aus. Es steht nur, er aß an jenem zweiten Tag des Monats keine Speise. Das heißt, er hat gefastet, oder? Denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte, den David. Hier steht kein Wort, dass es ihm leid tat, dass der Vater ihm was angetan hat und so weiter. Sein ganzes Leid, sein Mitleid ist komplett auf David gerichtet. Wisst ihr, so ein Charakter, wie bei Jonathan beschrieben ist, finden wir gar nicht viel in der Bibel. Ein sehr edler Charakter. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie mit David sich so fest zusammen Freundschaft geschlossen haben. Naja, und dann geht er auch weg. Er esst nicht, er geht weg. Und dann steht weiter, 35 Vers, und es geschah am Morgen, also den anderen Tag, das war ja am Abend das Essen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus zu der mit David verabredeten Zeit und ein junger Bursche war mit ihm. Und er sprach zu seinem Burschen, lauf, suche doch die Pfeile, die ich abschieße. Als nun der Bursche lief, schoss er einen Pfeil über ihm hinweg. Und als der Bursche zu der Stelle lief, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief er und sprach, liegt nicht der Pfeil jenseits vor dir? War das so abgesprochen? Als Zeichen für David? Wenn ich werde sagen, die Pfeile sind weiter weg, dann wisse, du musst weggehen. Ja. Und Jonathan rief den Burschen, sprach nach, schnell, beeile dich, sieh nicht, steh nicht still. Und Jonathans Bursche hob den Pfeil und brachte ihn zum Herrn. Doch wusste der Bursche von nichts, nur Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan dem Burschen, der bei ihm war, seine Waffen und sprach zu ihm, gehe und bringe sie in die Stadt. Also wir verstehen alles, ja, das war alles so abgesprochen, vereinbart. David hört ja alles, er ist ja im Versteck, aber er hört alles. Und hier ist noch eine kleine Sache, steht hier. Laufe schnell, beeile dich, steh nicht still. Ich glaube, das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass dieser Bursche sich nicht irgendwo umguckt, vielleicht David entdecken könnte, zufällig. Schnell hin, zurück, hier hast alles in die Stadt. Und danach erhob sich David von der südlichen Seite her und fiel auf sein Angesicht und verneigte sich dreimal. Ja, bitte. Nein, die treffen sich ja gleich. Die besprechen ja alles detailliert noch. Das war für den Burschen, damit der sich nicht hier umschaut oder was, so denke ich, weil David kommt ja gleich raus. Und sie sprechen ja miteinander und vereinbaren auch alles. Aus diesem Grund gehe ich davon so aus. So, er gibt ihm alles ab und dann steht, sobald nun der Bursche weg war, erhob sich David von der Südseite und verneigt sich dreimal. Was bedeutet denn das? Warum verneigt sich David vor Jonathan dreimal? Erstens mal, er erkennt Jonathan als den Sohn des Königs, der eigentlich ja König nach dem Saul sein wird, eins. Zweitens, er ist sein Lebensretter. Er steht ihm in der Situation bei, wo er ganz allein ist. Und im Grunde ist es der Einzige, der zu ihm hält, der ja, sich um ihn sorgt und alles tut, was nur geht. Sogar Jonathan hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um herauszufinden, wie steht Saul denn jetzt wirklich zu David. Und David war ja ein sehr sensibler Mensch. Wer das noch nicht entdeckt hat, lest die Psalmen. Dann werdet ihr entdecken, was das für ein sensibler Mensch war. Und er weiß das und er verneigt sich dreimal. Danach küssten sie einander und weinten zusammen. David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David, geh hin in Frieden. Und jetzt sagte er ihm eine Sache, wie wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben, so sei der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen ewiglich. Er verliert nicht viele Worte. Alles, was zu sagen war, haben sie davor gemacht. Sie haben geschworen, ein Eid abgelegt, dass Gott Zeuge ist. Und über die Zukunft hinaus, wenn Saul nicht mehr da wird sein, zumindest nicht König wird sein, und David König wird sein, das sind jetzt die Worte kurz gefasst, die er noch einmal erinnert. Und dann hat er von seiner Seite alles gesagt, aber er sagt ihm, geh hin in Frieden. Das heißt, ich entbinde dich von allen Pflichten des Dienstes, Sauls Aufgaben und so weiter. Gehe hin in Frieden, denn hier bist du ein Kind des Todes bei Saul. Und somit erkennen wir, dass eine sehr traurige Geschichte. David wird nach diesem 10 Jahre sozusagen auf der Flucht sein oder im Exil sein. Er kann nicht zu Hause leben und so weiter. Das werden 10 Jahre Saul. Wenn wir Saul betrachten, ein König, ein Vater, ohne Herz, ohne Gefühle, ich traue mir noch was zu sagen, ohne Verstand. Wer Gott ungehorsam wird, ist eine Beute des Teufels. Und der Teufel hat volle Überhand über Saul genommen und Saul tut, was dem Teufel gefällt. Ich habe das letzte Mal auch die Bibelstunde gemacht. Wir haben ja gesagt, warum Saul so darauf ist, David zu töten. Dann habe ich ja alles aufgezählt. Alles, was in der Zukunft durch David für Israel und zum Lob Gottes passiert, er ist ein Psalmsänger, er wird König, auf seinem Thron soll der Same, der Nachkommen kommen, alle Verheißungen werden immer wieder auf David bezogen und so weiter. Und deshalb nutzt Satan Saul, um diesem Verheißenen, der nach dem Herzen Gottes ist, aus dem Weg zu räumen. Deshalb ist er so brutal. Deshalb, wenn Satan die Macht über jemanden bekommt, dann ist das eine sehr schwere Lage. Wir könnten uns die Frage stellen, warum musste David so einen Leidensweg gehen? Ist das denn gerecht? Er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, er ist von Gott gesalbt worden, noch als junger Knabe, und jetzt muss er so einen Weg gehen. Denn diese Antwort wird für viele auch eine Antwort sein. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber Gott formt ihn auf sehr schwierigen Wege, damit er ein König wird nach seinem Herzen, damit er eine Person wird nach seinem Herzen, damit er Erkenntnis gewinnt, die Gott wohlgefällig sind und vieles. Er wird Fehler machen, für die wird er auch gerade stehen. Aber Gott liebt ihn dafür, dass er auch nach seinen Fehlern niemals wegläuft wie Saul von Gott, sondern immer zu ihm flieht. Und wenn eine Strafe ist, dann wählt er sie für sich, damit es den anderen weniger trifft. In all diesen Sachen ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber Gott formt ihn. Und Gott lässt viele, viele schwere Wege ihm gehen. Deshalb, wisst ihr, wir haben auch im Neutestamentlich einen Sohn, den man liebt. Was steht da? Den straft man, züchtigt man, damit er geformt wird, damit nicht in Verderben geriet. Und das sehen wir hier. Und von daher sehen wir hier drei Personen, haben wir heute betrachtet. Eine absolut negative, eine gottlose Person und zwei, die auf Gott ihr Vertrauen setzten, die Gott liebten und die in diesem Vertrauen und in dieser Liebe sich gegenseitig liebten, sich schätzten und ein gewaltiges Vorbild sind für uns. Die sind in der Bibel festgehalten, 1000 Jahre, einige 1000 Jahre, liest man diese Geschichten und bewundert diese Menschen in der schwersten Situation, wo nicht David noch Jonathan einmal sich empört oder widersprochen haben. Sie haben die Wege Gottes angenommen und Gott hat sie gesegnet. Amen.